Deutschlandfunk. Campus und Karriere.
Viel zu viele Kinder können nicht richtig rechnen, schreiben und lesen, wenn sie die Grundschule nach der 4. Klasse verlassen. Und die weiterführenden Schulen? Die sind dann kaum noch in der Lage, diese Defizite in den Kernkompetenzen auszugleichen. Das jedenfalls legen die schlechten Ergebnisse der PISA-Studie nahe. So verfehlen in Mathe fast 30% der Jugendlichen die Mindestanforderungen. Im Lesen sind es 25%. Als Reaktion auf diesen PISA-Schock und andere Leistungsstudien, die schon vorher schlecht ausgefallen sind, haben inzwischen einige Länder ihre Grundschullehrpläne auf den Prüfstand gestellt. Künftig soll mehr Unterrichtszeit für Rechnen, Schreiben und Lesen eingeräumt werden. Doch was fällt dafür weg? Das Bundesland Bayern beispielsweise hat sich jetzt mit seinen Plänen fürs nächste Schuljahr viel Kritik eingehandelt. Schulen können Mathe- und Sprachunterricht um jeweils eine Stunde aufstocken. Aber das geht dann zulasten der Fächer Kunst, Musik oder Englisch. Über diese und andere Maßnahmen wollen wir heute reden, gerne auch mit Ihnen. Was meinen Sie? Inwieweit kann mehr Mathe- und Deutschunterricht tatsächlich helfen, die Schülerleistungen zu verbessern? Was bleibt aber womöglich auf der Strecke, wenn andere Fächer dafür weniger unterrichtet werden? Und wir wollen nicht nur über Quantität von Unterricht reden, sondern auch über Qualität. Warum holt Matheunterricht beispielsweise so, wie er jetzt läuft, viele Kinder und Jugendliche einfach nicht ab? Rufen Sie uns an, diskutieren Sie mit unter der 00800 4464 4464 oder schreiben Sie uns gerne eine Mail ins Studio an campus@deutschlandfunk.de. Bis drei im Studio ist Regina Brinkmann. Hallo. Mehr Unterrichtszeit für Schreiben, Lesen und Rechnen, das klingt ja erstmal ganz gut, aber wenn dafür an anderer Stelle Unterrichtszeit eingespart werden soll, sieht die Sache vielleicht dann schon etwas anders aus. So können Grundschulen in Bayern künftig bei den Fächern Englisch, Musik und Kunst Abstriche machen, um jeweils eine Stunde mehr Mathe und Deutsch anzubieten. Religionsunterricht, das sei auch noch erwähnt, bleibt davon unangetastet, entgegen erster Pläne. Dafür hatte sich der bayerische Ministerpräsident Söder höchst persönlich stark gemacht. Inwieweit sollte das Beispiel Bayern Schule machen? Was tut sich in den anderen Bundesländern, wollen wir wissen? Welche Konzepte brauchen wir, damit Kinder in der Grundschule wirklich solide schreiben, rechnen und lesen lernen? Und darüber können wir heute reden mit Christine Streichert-Glüffaut. Sie ist Präsidentin der Kultusministerkonferenz und saarländische Ministerin für Bildung und Kultur. Hallo, Frau Streichert-Glüffaut.
Hallo Frau Brinkmann, ich freue mich sehr.
Ich mich auch. Seit 2021 lässt sich die Kultusministerkonferenz von der Ständigen Wissenschaftlichen Kommission beraten. Olaf Köller ist Co-Vorsitzender dieser unabhängigen Kommission und er ist außerdem geschäftsführender wissenschaftlicher Direktor des Leibniz-Institutes für die Pädagogik der Naturwissenschaften und Mathematik in Kiel. Herzlich willkommen, Herr Köller.
Ja, ich grüße Sie, Frau Brinkmann.
Wie bewerten Grundschulen die aktuellen Reaktionen und Pläne nach dem PISA-Schock? Dazu kann in dieser Sendung Gabriele Klenk berichten. Sie ist Landesgruppenvorsitzende des Grundschulverbandes Bayern und außerdem Mitglied im Bundesvorstand. Hallo, Frau Klenk.
Hallo, Frau Brinkmann und hallo in die Runde.
Und was sich die Eltern wünschen, wie Sie vielleicht jetzt aktuell auch den Lehrplan, Unterricht und was auch immer in der Grundschule so läuft, wahrnehmen, das erfahren wir von der stellvertretenden Vorsitzenden des Bundeselternrates, Claudia Koch. Herzlich willkommen auch Ihnen, Frau Koch.
Schönen guten Tag.
Starten wir zunächst mit einem bildungspolitischen Blick mit der KMK-Präsidentin, Frau Streichert-Glüffaut. Auf welchem Kurs sind die Länder denn gerade? Wie und wo passen Sie Lehrpläne an und Konzepte für die Grundschulen?
Also tatsächlich ist es erstmal so, dass Lehrpläne Ländersache sind und auch Regelungen zu den Grundschulen. Aber uns ist das Thema natürlich sehr, sehr wichtig. Wir blicken auch mit Sorge auf die Ergebnisse der PISA-Studie und anderer Studien, die sich eben damit beschäftigen, wie geht's den Kindern, was bleibt hängen sozusagen auch im Unterricht und Schule. Und das ist tatsächlich auch Gegenstand der Kultusministerkonferenz, auch der, die jetzt in der kommenden Woche stattfindet. Uns geht es darum, deutlich zu machen, dass Kinder eben fit sein müssen im Lesen, Schreiben, Rechnen, aber dass auch ihr Wohlbefinden eine Rolle spielt. Das heißt, sie müssen auch Spaß am Unterricht haben, sie müssen Freude haben. Die Motivation ist eine ganz, ganz wichtige. Und insofern sind die Fragen, die Sie aufgeworfen haben, natürlich auch Themen, die wir in der KMK miteinander diskutieren. wo wir auch dann in der kommenden Woche nochmal Empfehlungen zum Arbeiten in der Grundschule treffen und wo ich glaube, dass wir sicherlich auch gute Beiträge liefern können zu dem, was derzeit in Bayern, aber auch an vielen anderen Stellen besprochen und diskutiert wird.
Nun ist das Beispiel Bayern ja gerade sehr medial vertreten. Andere Länder haben ja auch schon was gemacht. Aber inwieweit sind denn die Länder untereinander bereit, voneinander zu lernen und zum Beispiel zu sagen, ja, wie ihr das jetzt in Bayern macht, so können wir uns das auch vorstellen oder um Gottes Willen, so würden wir es nie machen. Also wie ist da die Bereitschaft auch zum Austausch und des Voneinanderlernens?
Also die ist sehr groß. Wir diskutieren in der KMK natürlich auch über unterschiedliche Konzepte und Zugänge. Wir haben im Übrigen deshalb auch eine wissenschaftliche Beratung vor ein paar Jahren eingeführt. Herr Köller ist ja heute auch da und wird dazu auch berichten können. Das SWK-Gutachten ist genau die Grundlage für unsere Diskussion, ist natürlich auch Grundlage für Entscheidungen in den einzelnen Ländern. Die Ausgestaltung ist sehr unterschiedlich. Wichtig ist uns, dass wir einen Rahmen festlegen, innerhalb dessen sich die jeweiligen Länder bewegen. Und ich glaube, was diese Diskussion jetzt in Bayern auch ein Stück weit zeigt, ist, dass wir den Fokus weiten müssen, dass wir die Förderung von Kindern in der Grundschule eben auch im Ganztag betrachten müssen. Das heißt, zu schauen, wie können wir denn sinnvoll Fächer miteinander verzahnen, auch in den musisch-künstlerischen Fächern. Ich bin selbst auch Kulturministerin, ist mir sehr wichtig zu betonen, dass auch diese Fächer natürlich ihren Beitrag dazu leisten und auch ganz wichtig sind, wenn es
also,
um Sprachentwicklung
so
und Förderung
unbedingt auf die Streichliste gehören, wie das vielleicht jetzt Bayern plant. Also sie werden ja nicht komplett gestrichen, aber sie werden de facto ja schon stundenmäßig im Umfang eingekürzt.
Also ich glaube, Bayern hat da Entscheidungen getroffen, die man zunächst mal respektieren muss. Ich denke, wichtig ist, wenn man Schul- und Unterrichtsentwicklung betrachtet und darum geht es, dann sollte man nicht vergessen, dass gerade die künstlerischen Fächer Musik und bildende Kunst einen ganz wichtigen Beitrag dazu leisten, dass sich Schülerinnen und Schüler wohlfühlen, aufgehoben fühlen und gerade da, wo sie vielleicht in Mathematik zum Beispiel Startschwierigkeiten haben, aus diesen Fächern auch extrem viel herausziehen können. Sie können nämlich zeigen, was in ihnen als Mensch steckt. Deswegen appelliere ich immer auch an eine ganzheitliche Betrachtung. Und Schulen, die heute erfolgreiche Arbeit machen, die auch beispielsweise in Wettbewerben ihre Leistungen nach vorne stellen können, Schulen, die eine positive Entwicklung zurückgelegt haben, machen genau das. Das heißt, sie verzahnen Fächer miteinander. Sie schauen darauf, was braucht das Kind aus der individuellen Perspektive. Inklusion ist ja eigentlich auch genau das. Das heißt, nicht immer nur alleine nach den Fächern zu gucken, sondern auch zu schauen, wie kann man das sinnvoll miteinander verzahnen und wo braucht es denn auch diesen Motivationsfaktor, den ich extrem wichtig finde und auch den Faktor, dass Kinder eben auch zeigen können, was sie drauf haben. Und da sind gerade die musisch-kulturellen Fächer, aber auch zum Beispiel Sport ganz, ganz wichtig.
Aber das sind ja gerade auch so diese Kompetenzen, die in solchen typischen Leistungsstudien wie PISA, IGLU und anderen, die wir da haben und wo ja auch Schülerinnen und Schüler nachweislich auch sehr schlecht in den Kernkompetenzen Rechnen, Schreiben, Lesen abgeschnitten haben. Das sind Leistungsstudien, in denen eben nicht solche Kompetenzen, künstlerische Kompetenzen abgefragt werden, vielleicht auch nicht abgefragt werden können. Inwieweit spielt das vielleicht halt auch eine Rolle, dass dieser Handlungsdruck jetzt so massiv in diese, ja, ich sage jetzt mal Kernkompetenzfächer reicht, aber weniger der Fokus auch noch auf die Bedeutung der kulturellen Fächer liegt?
Ja, das ist sicherlich ein Punkt, den man auch bei internationalen Vergleichsuntersuchungen durchaus kritisch bewerten kann. Es geht natürlich darum, Kinder und Jugendliche fit zu machen und dann auch Standards zu haben, Kompetenzen darstellen zu können. Das ist sicherlich eine wichtige Seite, die Sie da ansprechen in diesen Studien. Meine Erfahrung ist, dass Kinder dann gut lernen können, wenn sie den Kopf auch frei haben dafür. Und was wir in diesen Studien, nicht nur PISA, auch an anderen Stellen immer wieder als Rückmeldung kriegen, ist das natürlich auch die Frage, wie qualitativ hochwertig ist denn der Unterricht? Mhm. Das Fach Mathematik ist eines, das mit sehr vielen Vorurteilen
belastet
ist.
Darf ich den Punkt nochmal zurückstellen? Ja, weil klar. Über den Unterricht hatte ich auch schon am Eingang angekündigt. Mhm. Wir wollen nicht nur über Quantität, sondern auch über Qualität sprechen. Lassen Sie uns vielleicht erst noch den Herrn Köller hinzuziehen, weil Sie ja auch eben das SWK-Gutachten ansprachen. Und da gibt es ja so einige, die SWK, also diese ständige wissenschaftliche Kommission, die Kultusminister der Länder nun jetzt schon seit einer Weile berät, auf den Weg gebracht haben. Und ein Gutachten, was speziell auch auf Grundschulen gemünzt war, muss man vielleicht sagen, gab es ja schon ein Jahr vor der PISA-Studie, also 2022. Da haben Sie ja im Grunde genommen schon auch ganz bestimmte Forderungen aufgestellt, Herr Köller. Wie zufrieden sind Sie denn jetzt nach über einem Jahr, sage ich mal, nach diesem Gutachten mit der Umsetzung in den Ländern?
Ja, also als wir das Gutachten verabschiedet haben 2022, da hatten wir ja auch schon die Ergebnisse aus dem IQB-Bildungstrend für das Ende der vierten Jahrgangsstufe. Die Studie war ja 21 durchgeführt worden. Wir waren dann auch konfrontiert schon natürlich auch nochmal mit den Corona-Effekten. Und wir hatten eben genau die Situation bundesweit, rund 20%, die nicht lesen können, über 20%, die in Mathematik sehr, sehr schwach sind. Und das hat uns natürlich auch, wie schon frühere Studien, das war ja früher auch nicht immer alles in Ordnung, dazu geführt, doch nochmal einen Schwerpunkt auf die basalen Kompetenzen oder Basiskompetenzen auch in der SWK zu legen. Also insbesondere auch Deutsch-Mathematik plus Selbstregulation. Weil wir natürlich auch sehen,
wie sich Selbstregulation müssen wir vielleicht mal kurz auflösen, das weiß vielleicht jetzt nicht.
Ja, das ist so, wie man sich, ja, wie Kinder mit Frustration umgehen, wie sie mit Erfolg umgehen, wie sie mit Konflikten umgehen, dies vielleicht zusammen. Und ich meine, wir beobachten ja auch, wie sich Schülerschaften verändern. Wir haben Zuzug, wir haben aufgrund von internationalen Krisen viele Geflüchtete, die nach Deutschland kommen, auch die glücklicherweise auch nach Deutschland kommen können. Und da geht es natürlich auch darum, wie integrieren wir solche Gruppen gut ins Bildungssystem, aber auch wie schaffen wir Chancen für die, die es ohnehin schwer haben bei uns im Bildungssystem. Und da ist es nun mal so, dass Sprache natürlich insbesondere auch das Lesen in der Bildungssprache Deutsch von zentraler Bedeutung sind. Und wir haben das eben, die Stärkung empfohlen, und wir haben eben auch gesehen, wie die KMK gemeinsam in ihren Gremien, in ihren Beratungen und später teilweise auch in den Beschlüssen darauf reagiert hat und jetzt auch immer noch reagieren. Bayern kommt ja relativ spät mit der Erhöhung der Stundenzahlen. Andere in deutscher Mathematik, andere Länder, auch mein eigenes Schleswig-Holstein, sind ja schon vorgeprescht. Die
haben das vielleicht ein bisschen lautloser umgesetzt als in Bayern, könnte man das vielleicht noch erwähnen?
Ja, nun haben wir natürlich auch nicht einen so lautstarken Ministerpräsidenten, wie Bayern ihn hat. Bei uns wird das dann doch stärker einfach gemacht, ohne dass man maßlos viel das Ganze in die Öffentlichkeit tragen muss. Wir haben aber auch in Schleswig-Holstein insgesamt im Moment eine Situation, in der die bildungspolitischen Maßnahmen, glaube ich, doch breite Zustimmung finden, weil wir einfach auch sehen, dass wir ein Problem haben.
Mhm. Aber jetzt nochmal zu dieser, ich weiß ja nicht, auch wenn das dann vielleicht bei Ihnen ein bisschen geräuschloser in Schleswig-Holstein oder in anderen Bundesländern läuft, weiß man jetzt ja nicht, was ist dafür dann weggefallen. Irgendwo ist die Stundentafel, das Kontingent, mit dem man Kinder im Grundschulalter beschulen kann, ja nun begrenzt. Also wie läuft das in anderen Ländern? Hat man da auch gesagt, okay, da müssen wir mal für eine gewisse Zeit so musische Fächer und diese Dinge zurückfahren, zugunsten eben dieser Basalkompetenzen, Kernkompetenzen, Mathe, Schreiben, Lesen?
Man kommt ja nicht drum rum, wenn man eine begrenzte Stundenzahl hat und man will in einigen Fächern die Stundenzahl erhöhen, dann muss man sich überlegen, wo können wir sie zumindest in einzelnen Schuljahren reduzieren. Denn auch wenn wir uns jetzt Bayern anschauen, zunächst einmal betrifft es ja vor allem das Fach Deutsch, wo die Stundenzahl deutlich hochgegangen ist. Und wir haben dann eben, wir sehen ja auch, dass die musischen Fächer oder jetzt auch Kunst und Musik ja nicht wegfällt, sondern die Stundenzahl wird etwas reduziert. Man muss sich dann auch überlegen, welche Möglichkeiten hat man dann später, das wieder zu kompensieren, aufzuholen. Wir haben ja auch die Diskussion um den Sinn und Unsinn von Englisch in der Grundschule, wo wir eine Zeit lang auch das Gefühl hatten, das muss in allen 4 Jahren der Grundschule geschehen. Mittlerweile ist man in vielen Ländern so weit, dass man sagt, man kann auch später anfangen. Also man muss dann auch die Diskussion führen, wenn man die Schwerpunkte auf Deutsch und Mathematik legt, und das halte ich für richtig, wie reduzieren wir etwas in anderen Fächern, aber wie können wir dann möglicherweise auch später mit etwas höherer Stundenzahl einsetzen in diesen Fächern, damit die Schülerinnen und Schüler dennoch die nötige Bildung in dem jeweiligen Fach bekommen. Denn eines wissen wir auch, je älter die Kinder sind, desto mehr Stoff können wir ihnen auch zumuten im Vergleich zu den ersten beiden Schuljahren beispielsweise. Also wenn man dann vielleicht etwas später etwas verdichtet, wenn die Kinder alle Deutsch in Deutsch lesen und schreiben und in Mathe rechnen können, dann kann man vieles auch wieder aufholen, was man möglicherweise in den ersten 1, 2 oder auch in den ersten 4 Jahren zurückgestellt hat.
Herr Köller, jetzt nochmal zu meiner Eingangsfrage. Da habe ich Sie ja so ein bisschen befragt, wie zufrieden Sie eigentlich mit der Umsetzung sind, weil Sie erstellen Gutachten, Sie machen sich eine Menge Gedanken in diesem Gremium, wo ja insgesamt mehrere Wissenschaftler und Wissenschaftler, die auf Schule schauen können und andere Bereiche vereinigt sind und sich beraten. Und dann reicht man den Ländern das rüber und dann guckt man vielleicht mal irgendwann wieder drauf und denkt sich, haben die da jetzt überhaupt was draus gelernt? Also nochmal die Frage, wie zufrieden sind Sie da jetzt eigentlich mit dem, was da schon passiert?
Also wir sind ja bescheiden. Wir erwarten nicht, wenn wir im Herbst 2022 mit dem Gutachten rauskommen, dass Weihnachten alles umgesetzt ist. Schon gar nicht auf KMK-Ebene. Wir wissen eben auch, wenn 16 Länder die Köpfe zusammenstecken, um gemeinsam etwas auf den Weg zu bringen, das ist schwierig, das dauert auch. Und es gibt ja auch klare Prozeduren bei der KMK. Man nimmt sich Zeit, um länderübergreifend zu beraten. Für mich viel wichtiger aber, Frau Brinkmann, ist tatsächlich, dass wir einzelne Länder sehen, die sehr schnell sich an die Umsetzung machen und auch dann sehr erfolgreich in der Umsetzung sind, während andere etwas langsamer sind. Also für mich zählt jedes einzelne Land, was mit Bezug auf die SWK dann eben auch ihre Gesetze ändert, im Sinne auch unserer Empfehlungen. Ich kann nicht erwarten, wie gesagt, dass 16 Länder das 1:1 umsetzen.
Wollen Sie vielleicht mal so zwei, drei gute Beispiele nennen, einfach mal in der Kürze, damit wir auch mal was Positives hören?
Naja, wenn ich mir anschaue, auch jetzt, dass Sie haben ja selbst schon die Länder genannt, die ihre oder darauf hingewiesen, dass viele Länder vorgeprescht sind in der Erhöhung der Stundenzahl. Wir haben jetzt in ganz vielen Ländern, in denen ich war, auch immer wieder Veranstaltungen, dass sich die Lehrerfortbildung jetzt umstellen muss. Ich war jetzt gerade vorgestern wieder bei einer Veranstaltung in Schleswig-Holstein, eine bundesweite Tagung, wo mit Fachexperten und Experten, wo es 2 Tage lang nur um die Stärkung von Basiskompetenzen ging. Mhm. Es waren fast alle Länder vertreten. Also wir sehen auch, ich war in Niedersachsen vor kurzem bei einer landesweiten Veranstaltung, wo es auch nur um das Thema Basiskompetenzen ging. Schon vor Verabschiedung unseres Gutachtens war ich in Brandenburg auf einer Veranstaltung, wo es um die Basiskompetenzen, Lesen, Schreiben, Rechnen auch ging. Also ich glaube, die Länder bauen nicht nur in den Stundentafeln, sondern sie sind auch in ihren ganzen Professionalisierungskonzepten dabei, auch die Lehrerfortbildung.
Lehrerfortbildung und Unterrichtsqualität habe ich mir notiert, reden wir vielleicht später nochmal drüber. Holen wir jetzt aber auf jeden Fall nochmal die Grundschulperspektive mit rein, vertreten hier mit Frau Klenk, die vom Grundschulverband auf Bundes- und Landesebene, also für das Land Bayern eben mitsprechen kann. Frau Klenk, welche Rückmeldungen bekommen Sie denn?
Also wir bekommen von den Grundschulen die Rückmeldungen, dass sie es als wenig hilfreich erachten, ja sogar teilweise leider kontraproduktiv, dass die Entscheidung getroffen wurde, einfach jeweils 4 Stunden im Fach Deutsch und 2 Stunden im Fach Mathematik in den Schulen einzuführen, in denen es viele Kinder mit noch zu geringen Kompetenzen gibt und diese Entscheidung auch den Schulen zu überlassen. Und ich möchte es begründen. Mit diesem Vorhaben wird wieder einmal aufgezeigt, und es melden mir auch diese Lehrkräfte zurück, dass damit immer noch von der Homogenität einer ganzen Lerngruppe ausgegangen wird oder einer ganzen Klasse oder einer ganzen Schule und den Kindern dieses über die ganze Klasse hinweg verordnet wird. In jeder Klasse gibt es
also nicht jedes Kind braucht eine Stunde Matheunterricht mehr.
So. Und andere, die es eben nicht können, weil sie langsamer lernen oder zu Hause weniger Unterstützung haben. Und die sollen nun einfach alle innerhalb einer Klasse 1 Stunde mehr Zeit in der Woche erhalten. Und dafür wird ihnen aber allen eine ganz wesentliche Zeit von Musik, Kunst und Werken genommen. Mhm. Natürlich heißt es, das Fach fällt ja nicht weg. Es wäre übrigens auch das Fach Religion nicht weggefallen, wenn man 1 Stunde Religion von dem 3-stündigen Religionsunterricht weggenommen hätte. Und Lehrkräfte sagen auch immer wieder, genau diese Kinder in der Grundschule, denen man in der Pandemiezeit nicht nur die Schule vorenthalten hat, sondern auch alle Freizeitaktivitäten und damit auch alle musischen und künstlerischen Aktivitäten, den Kindern nimmt man nun in Bayern, wenn man ihnen Lernzeit für Musik, Kunst und Werken wegnimmt, nimmt man ihnen die Möglichkeit, kulturelle Fähigkeiten zu entwickeln, die sie brauchen in einer globalisierten Welt, kreative Fähigkeiten, die sie später brauchen, um Probleme zu lösen, und handwerkliches Können, das sie dringend brauchen als Ergänzung zu allen geistigen Fähigkeiten. Also tatsächlich ist es so, dass zwar die Fächer bestehen bleiben, aber ganz ehrlich, wir nehmen den Kindern wertvolle Lernzeit weg. Und ich glaube, es gäbe eine Alternative, und da sind wir uns im Grundschulverband einig, nämlich Unterrichtsqualität zu entwickeln. Und ich glaube, da sind wir uns auch in dieser Runde einig. Und da kommen wir ja vielleicht noch drauf.
Da kommen wir auf jeden Fall drauf. Aber der Frau Koch, die eben für die Eltern spricht hier in dieser Runde, möchte ich auch noch Gelegenheit geben, in die Runde zu kommen. Frau Koch, wie blicken die Eltern auf Pläne im Grundschulbereich, die Sie so jetzt aktuell mitbekommen?
Naja, die Probleme wurden ja eigentlich schon genannt, ne? Wir erkennen das Phänomen, dass die Kinder schlechter lesen können, dass sie schlechter schreiben können und dass auch die mathematischen Grundkompetenzen geringer sind. Das allerdings muss ich immer bemängeln. Ne? Es geht halt immer um die PISA-Studie. Eigentlich wissen wir das schon länger. Wer ein bisschen mit offenen Augen durch die Welt geht, hat schon gemerkt, dass wir insgesamt auch durch unsere Lebensweise weniger Wert auf diese Kompetenzen legen, was nicht gut ist, was aber auch nicht alles in der Schule behoben werden kann. Das muss ich ganz klar dazu sagen. Es geht mir auch ein bisschen zu sehr um die Anzahl der Stunden und die Anzahl des Unterrichts und diese Fächer. Ich glaube, dass tatsächlich der Ganztag eine ganz wichtige Rolle spielt und auch dieses Miteinanderleben. Also auch im privaten Umfeld zum Beispiel wird weniger Wert gelegt aufs Lesen zum Beispiel. Wir erleben immer wieder, dass das Vorlesen zum Beispiel ein bisschen aus der Mode gekommen ist. Und wenn wir auf solche Ressourcen nicht zurückgreifen, dann kann sich die Schule abstrampeln, wie sie möchte, dann wird sie da nicht erfolgreich sein. Und deswegen denke ich, dass man sowohl, meine Vorrednerinnen und Vorredner haben das schon mal angedeutet, auch fächerübergreifend arbeiten muss. Ich glaube nicht, dass ein Fach Werken schädlich ist, um zum Beispiel rechnen zu können oder zu lernen und das vielleicht auch kreativ einsetzen zu können. Und wir müssen aber auch die anderen Ressourcen heben, die wir noch haben. Und da kommen wir ja nachher noch drauf.
Ne? Auf jeden Fall. Wenn wir jetzt schon gerade bei der Elternperspektive sind, möchte ich einen Vater mit in die Runde holen, Vater einer Tochter, wie er sich hier bei uns am Hörertelefon unter der 00800 4464 4464 vorgestellt hat. Herr Kopic, Ihre Meinung zum Thema, Ihre Erfahrungen, vielleicht Ihre Ideen zum Thema?
Ja, hallo. Ich habe meine Tochter gefragt, sie ist 6 Jahre in der ersten Klasse in Thüringen, in Jena, und sie hält nichts davon, die Fächer jetzt speziell Kunst und Musik zu kürzen. Man muss sagen, sie ist generell eine sehr gute Schülerin, sie geht gerne zur Schule. Ich kann das, was eben gesagt wurde, dieser inklusive Unterricht, fächerübergreifend, sehr, sehr bestätigen aus meiner Schulzeit. Wir hatten viele Projektwochen. Die Lehrer haben sich da sehr viel Mühe gegeben. Und das hat mir sehr geholfen. Und ich glaube auch jetzt bei meiner Tochter, die Lehrer arbeiten sehr viel und eng zusammen. Sie nehmen sich die Zeit für die Kinder, auch fachübergreifend Dinge zu machen. Und ich glaube, das ist ein maßgeblicher Erfolg oder Schlüssel für den Erfolg, eben Dinge übergreifend zu machen, dass die Lehrer die Zeit haben. Und ich finde, wenn den Lehrern zusammen Zeit gegeben wird, dann können Lehrer auch begeistern für den Unterricht. Gerade Thema Werken beispielsweise. Wenn ich in Mathe oder wenn ich mathematisch nichts kann, dann kann ich im Werken teilweise auch nichts machen, weil ich eben gewisse Abstände nicht berechnen kann und dergleichen. Das heißt, da greift eins ins andere. Und das muss inklusiv sein und das nimmt die Kinder mit, die auch vielleicht jetzt im ersten Blick in Mathe oder Deutsch gar nicht so die Lust zu haben.
Ja. Herr Kopic, erstmal danke für diesen Punkt, den ich aufgreife, in die Runde werfe, weil wir dann auch vielleicht nochmal auf ein Thema zu sprechen kommen können, was uns auch hier schon bewegt hat. Wir wollen noch über Unterrichtsqualität sprechen, machen wir aber nach einer kurzen Musikpause hier. Und wenn Sie sich noch hier in dieser Sendung mit unseren Gästen beteiligen wollen zum Thema, was sich jetzt in der Grundschule nach dem PISA-Schock gerade tut oder tun muss, können Sie das tun unter der 00800 4464 4464. Mehr Mathe und Deutsch und dafür vielleicht weniger Kunst- oder Musikunterricht oder Englisch. Mit einem neuen Lehrplan und einem stärkeren Fokus auf die Kernkompetenzen will unter anderem das Bundesland Bayern die Leistungen der Grundschülerinnen und Schüler verbessern. Darüber reden wir hier, was sich aktuell bei den Lehrplänen und sonst auch so tut. Und es ist schon häufiger das Stichwort Unterrichtsqualität gefallen. Darauf wollen wir gleich in der nächsten Runde noch zu sprechen kommen. Möchte jetzt aber auch noch die Gelegenheit nutzen, ein, zwei Mails vorzulesen, die uns hier erreicht haben. Zum Beispiel von Sabine Albus. Ich habe bis 2023 August Kunst und Englisch an einer Gemeinschaftsschule in Baden-Württemberg unterrichtet, schreibt sie. Über 80% meiner Schülerinnen und Schüler hatten Migrationshintergründe und viele davon kamen als Flüchtlinge in meine Klassen und konnten kaum Deutsch. Für die Integration, sagt sie, sind Fächer wie Kunst und Musik besonders wichtige Fächer. Deshalb wäre es wünschenswert, wenn diese Fächer wenigstens einstündig beibehalten werden. Andrea Paschke schreibt aus ihrer Perspektive als Mutter eines Viertklässlers und einer Erstklässlerin an einer Grundschule in Niedersachsen, dass das aktuelle Problem nicht die Anzahl der Deutsch- und Mathestunden ist. Es liegt unter anderem an der Qualität, die momentan in den Klassen kaum geleistet werden kann. Es fehlen Lehrer auf der einen Seite und es gibt leider immer mehr Schülerinnen und Schüler, die mehr emotional-soziale Probleme haben. Das sind schon mal die Punkte. Und mit der Mail von Frau Paschke sind wir auch wieder beim Thema Unterrichtsqualität. Das würde ich jetzt gern an Herrn Köller nochmal spielen, Bildungsforscher und einer der unabhängigen Berater der KMK. Herr Köller, was wissen wir denn eigentlich über Unterrichtsqualität? Also was muss zum Beispiel passieren, beziehungsweise was zeichnet einen guten oder einen schlechten Matheunterricht aus?
Naja, wie wir es im Moment diskutieren, geht es ja sehr stark auch darum, sind Lehrerinnen und Lehrer darauf vorbereitet, mit besonders schwachen Schülerinnen und Schülern zu arbeiten? Und natürlich sind sie im Umgang mit Heterogenität gut ausgebildet. Zum Letzteren kann man sagen, wenn es eine Lehrkraftgruppe in Deutschland gibt, die den Umgang mit Heterogenität lernt, dann sind es schon die Grundschullehrkräfte, weil die Heterogenität dort natürlich am größten ist. Zum ersten Punkt aber, wir haben natürlich keine wirklich gute Tradition des Diagnostizieren und diagnostikbezogenen Förderns von Kindern. Das kommt zwar ein bisschen in der Lehrkräfteausbildung vor, aber das machen wir auch im Gutachten nochmal ganz stark, dass wir die Lehrerinnen und Lehrer dahingehend in der Grundschule auch gerade professionalisieren müssen, weiterbilden müssen, dass sie wirklich die Lernstände der Kinder passgenau feststellen können, um dann auch differenzierte Angebote machen zu können. Denn machen wir uns nichts vor, wir haben ja Kinder in der Grundschule, auch noch in der dritten oder vierten Klasse, die größte Schwierigkeiten, die haben im Übrigen auch noch in der Sekundarstufe 1, die größte Schwierigkeiten einfach beim flüssigen Lesen haben, die einfach nicht gelernt haben, Wörter zu dekodieren und die dann auch schon gar nicht sinnentnehmend lesen können. Und wenn man dort eine Diagnostik hat, dann muss man natürlich mit diesen Kindern nicht Gedichte lesen, sondern man muss mit ihnen ganz basale Übungen wieder machen der Leseflüssigkeit.
Damit sie zum Beispiel halt auch einfache Textaufgaben verstehen können. Ja, ist das, wenn man jetzt wieder
damit sie auch einfache Textaufgaben verstehen können. Wir müssen natürlich auch sensibilisieren, das geht jetzt auch auf das Fach Mathematik, dass natürlich Schülerinnen und Schüler, die große Schwierigkeiten in der deutschen Sprache haben, auch denen das Hörverstehen fehlt und man eben auch sehen muss, wie weit man Fachsprache vereinfachen kann. Mhm. Und das ist mir auch nochmal ganz, ganz wichtig bei der Diskussion. Wir müssen uns muss klar sein, dass viele Kinder, über die wir sprechen, können nicht fächerübergreifend lernen. Die können überhaupt nicht in vielen Fächern lernen, weil sie die Unterrichtssprache weder lesen noch verstehen können. Das heißt, man muss schon sehen, dass man sie wirklich oft in der deutschen Sprache schult. Aber um zurück aufzukommen zur Professionalisierung. Ich glaube, wir haben schon eine Baustelle Universität. Mhm. Wir haben ja auch im SWK-Gutachten zur Lehrkräftebildung gefordert, dass die Studiengänge, wir haben es so genannt, stärker professionsbezogen sind. Also wenn man es mal übersetzt, heißt es, die in der Lehrkräfteausbildung an der Universität soll sich gefälligst auch darum gekümmert werden, dass adressatengerecht, also auf Grundschülerinnen und Schüler bezogen, die Lehrkräfte ausgebildet werden.
Na, die sind also, ja manchmal auch so ein bisschen heimatlos an den Unis, ne? Also dann
die sitzen mit den Hauptfächlern teilweise zusammen. In der Grundschulausbildung geht's oftmals, aber man muss sich immer fragen, ob ein Seminar zu Walter von der Vogelweide zielführend ist oder ob man nicht lieber eine Veranstaltung mehr macht zum Diagnostizieren und Fördern von basalen Kompetenzen, gerade in den ersten Jahren. Mhm. Also auch wenn wir an sowas denken wie phonologische Bewusstheit, da geht's ja letztendlich darum, dass Kinder erkennen, wie sich Silben zusammensetzen zu Wörtern oder sie auch die Wörter wieder zerlegen können in die einzelnen Silben. Vielleicht geht's auch mal mehr darum in der Ausbildung und gerade auch in der ersten Phase, aber natürlich auch in der zweiten und dritten Phase. Mhm. Das heißt, wir müssen, glaube ich, nachlegen in allen Phasen, Referendariat, Lehrkräftefortbildung, dass klar wird, dass wie wir mit den Schülerinnen und Schülern, mit den Schwächsten auch wirklich konstruktiv umgehen und sie so fördern, dass sie idealerweise dann mit vielen Stunden, wie es jetzt in Bayern ist, am Ende der vierten Klasse vernünftig lesen, hören und schreiben können auch.
Ja, da will ich jetzt einfach diese Ratschläge, die ja auch Frau Streichert-Klüffow als KMK-Vorsitzende sicherlich schon in- und auswendig kennt, vielleicht trotzdem nochmal darauf ansprechen. Frau Streichert-Klüffow, inwieweit werden diese Ansätze, Ideen, die jetzt auch schon aus der Ständigen Wissenschaftlichen Kommission, die Herr Köller hier in dieser Runde vertritt, von Ihnen aufgegriffen, umgesetzt?
Also das sind genau die Themen, an denen wir arbeiten. Diagnostik bedeutet ja zum einen festzustellen, wo steht ein Kind und was braucht es an Unterstützung und wie können wir auch diese ganzen Instrumente, die es in Grundschule ja auch schon gibt heute, auch qualitativ so umsetzen, dass Lehrerinnen und Lehrer mit diesen Daten, mit diesen Ergebnissen tatsächlich auch arbeiten können. Das ist übrigens beim Startchancenprogramm eines der wesentlichen Elemente, wie ich finde, da nochmal besser zu werden und das, was auch in den Gutachten steht, der Ständigen Wissenschaftlichen Kommission tatsächlich auch gemeinsam in die Fläche zu bringen. Ein zweiter Punkt ist, starke Schülerinnen und Schüler brauchen starke Lehrkräfte. Auch das ist, glaube ich, eine sehr einfache, aber auch eingängige Formel, die wir auch in der kommenden KMK nochmal miteinander beraten. Wir brauchen gut ausgebildete Fachkräfte. Da kann ich alles, was Herr Köller gesagt hat, unterstützen. Und ich möchte es noch ergänzen um den Punkt der konkreten Erfahrung aus der Praxis. Das heißt, eben schon früh im Studium auch zu wissen, was bringt dieser Beruf mit sich? Worauf bereite ich mich vor? Und das angewendete oder erlernte Wissen auch aus der Hochschule schon früh einbinden in die Arbeit durch möglichst hohe Praxisanteile, auch während des Studiums, während der Ausbildung. Mhm. Und einen Punkt will ich noch ergänzen, weil mir das sehr gut gefallen hat, was Frau Koch für den Bundeselternrat an der Stelle gesagt hat. Schulen sind immer in einem Netzwerk. Das heißt, Grundschulen haben auch sehr unterschiedliche Erfahrungen. Es hängt immer auch von dem Standort und dem Einzugsgebiet einer Schule ab. Und das müssen wir stärker in der Zukunft auch bei der Verteilung von Ressourcen berücksichtigen. Das heißt, eben zu gucken, was braucht die Schule konkret an Unterstützung von Lehrerinnen und Lehrern, aber auch von Sprachförderlehrkräften beispielsweise oder der Schulsozialarbeit, um mal wichtige Professionen zu nennen, die dabei helfen können, Kinder bestmöglich zu fördern und zu unterstützen.
Mhm. Bevor ich die Frau Koch noch mal reagieren lasse, so aus der Elternperspektive, möchte ich gerne noch einen Aspekt ansprechen, weil wir natürlich auch in manchen Bundesländern, Berlin ist da zum Beispiel auch so ein Beispiel, sehr viele Quereinsteigerinnen und Quereinsteiger haben. Anders konnte der Fachkräftebedarf in den Grundschulen da in den letzten Jahren gar nicht gedeckt werden. Also wie werden die denn auf Dauer auch in die Qualitätsoffensive, sage ich jetzt mal, eingebunden, dass es auch auf Dauer einen besseren Matheunterricht und Deutschunterricht vor Ort gibt?
Das gehört definitiv dazu. Das ist auch Gegenstand unserer Beratungen in der kommenden Woche. Und,
wir sind schon sehr gespannt auf die Ergebnisse. Ja. Die Erwartungen werden jetzt immer höher, Frau Streichert-Klüffow.
Ja, wir haben natürlich auch viel zu tun in diesem Jahr. Ja. Deswegen verstehe ich, dass da die Erwartungen auch sehr hoch sind. Aber natürlich dürfen wir Quereinsteigerinnen und Quereinsteiger, die in den Beruf kommen, nicht alleine lassen. Wir müssen sie sehr gut fördern und unterstützen und vorbereiten auf diesen Beruf. Und da viel auch von Diversität die Rede war. Ich glaube, es ist auch wichtig, diese Diversität auch bei den Lehrerinnen und Lehrern abzubilden. Das heißt, Quereinsteiger bringen nochmal einen neuen Blick auch mit hinein, der sehr sinnvoll und auch hilfreich sein kann. Und ich will da auch nicht die Gruppe der Lehrerinnen und Lehrer vergessen, die im Ausland ihre Lehramtsqualifikation erworben haben. Auch da ist noch einiges zu tun in den Ländern, diese Fachkräfte auch anzuerkennen, ihnen einen Einstieg in unsere Schulen zu ermöglichen. Und nochmal, Qualität bedeutet, sie eben auch mit einem guten Fortbildungsangebot zu begleiten. Und meine Wahrnehmung ist, dass sich in den einzelnen Bundesländern da auch auf den Weg gemacht wird, die Lehrerbildung eben auch als lebenslanges Lernen tatsächlich auch für die Lehrerinnen und Lehrer zu begreifen und sie auch durch veränderte Herausforderungen eben auch immer wieder auf den aktuellen Stand zu bringen. Ich glaube, die Ausrede, ich bin auf diese Situation in meinem Studium nicht vorbereitet worden, das ist eine, die einfach nicht mehr greifen darf, sondern es ist dann der Auftrag an uns als Länder, gute Fortbildungs- und Qualifizierungsangebote zu machen, sodass sich auch mit sich verändernden Herausforderungen, die beispielsweise auch durch Zuzug nach Deutschland stattfinden, auch besser beantworten zu können.
Und dann im Sinne eines lebenslangen Lernens und Förderns halt auch von Lehrkräften, die dann schon im Job sind und Richtig. Auch dann auf veränderte Situationen eingehen können. Das ist ja auch ein Bereich, da muss man sagen, der Bereich Fortbildung von Lehrkräften, der in den letzten Jahren sehr stiefmütterlich behandelt worden ist. Jetzt aber die Ankündigung, eben schon Frau Koch in die Runde nochmal mit reinzunehmen. Bundeselternrat vertritt sie hier. Frau Koch, wie verfolgen Sie jetzt hier gerade die Diskussion? Es wurde schon über Unterrichtsqualität gesprochen, aber jetzt auch schon teilweise auch über Lehrerfortbildung. Wo sehen Sie da aus Ihrer Sicht, aus der Elternsicht, den wichtigsten Anpack?
Das ist schön, dass Sie mich jetzt als Eltern fragen, wie die Lehrer ihre Arbeit besser machen sollen.
Naja, man beobachtet das ja auch aus Elternperspektive. Die Kinder kommen mit Erlebnissen nach Hause, man wundert sich über Hausaufgaben, man wundert sich über Klassenarbeiten. Das sind ja alles Ausdrücke, wie Unterricht dann in der Schule läuft. Und denke mal, dass Sie da ja auch schon Rückmeldungen bekommen und auch vielleicht eine Vorstellung haben, wie was besser laufen kann. So waren Sie
selbstverständlich
gefragt.
Selbstverständlich. Ja, ich habe das schon. Ich verstehe das schon. Nein, und ich werde mich aber jetzt nicht hinstellen und werde den Lehrerinnen und Lehrern sagen, wie wir uns vorstellen, dass sie ihre Arbeit machen. Das Entscheidende ist eigentlich, dass in der Schule ein Klima herrscht, das tatsächlich, man hat früher immer gesagt, ein ganzes Dorf erzieht ein Kind. Und ich denke, das sollte man tatsächlich langsam mal umsetzen. Ich erlebe immer noch, dass Schulen eigentlich sehr auf ihre Autorität bauen, dass Schulen immer sagen, wir sind dafür ausgebildet, wir brauchen das und wir sind das System, das die Kinder ausbildet. Ich würde mir sehr wünschen, dass sich Schulen noch mehr öffnen, als sie das derzeit ohnehin schon tun, dass sie sich Partnerschaften in die Schule holen und dass das System das vor allem auch zulässt. Also wir haben es immer wieder, dass Menschen anbieten beziehungsweise auch eigentlich gebraucht werden in der Schule und das System dann aber zu starr ist, zu träge ist, um qualifizierte Menschen den Zugang ins Schulsystem zu erleichtern und zu ermöglichen. Und ich denke, einige Länder sind tatsächlich schon ganz gut am Arbeiten dabei, aber die Netzwerke, die Frau Streichert-Clivaux schon angesprochen hat, die müssen noch viel, viel stärker genutzt werden. Mhm. Seien es pädagogische Assistenten, seien es, Sie haben vorhin schon gesagt, Sprachassistenzen, möglicherweise auch migrantische Lehrkräfte. Wenn wir einen hohen Migrationsanteil haben, warum dann nicht auch migrantische Lehrkräfte mit ins System holen und zusehen, wie wir da möglicherweise zu einer besseren inklusiven Beschulung dieser diversen Schülerschaft kommen.
Mhm. Ja, Frau Streichert-Clivaux, in Ihrem Sinne würde ich sagen, was die Frau Koch gerade sagt, ne?
Absolut, könnte aber daran liegen, dass ich auch noch Mutter eines Grundschulkindes bin und da auch nochmal eine andere Perspektive auch mitbringe. Nee, aber genau so, ja.
Vielleicht spielen wir den Ball mal an die Grundschulen, an die Frau Klenk nämlich, die ja mit dem Grundschulverband die Grundschulen hier vertritt. Wie offen denn Grundschulen halt für dieses Netzwerk sind, Frau Klenk?
Ich denke, die Grundschulen sind sehr offen für diese verschiedenen Netzwerke. Wir haben ja zum Beispiel auch in Bayern Programme wie Sinus oder fachintegrierte Leseförderungen, wo Schulen zusammenkommen und zwar als ganze Schule zusammenkommen, um sich gemeinsam auf einen Weg der Unterrichtsentwicklung zu machen und es eben nicht der einzelnen Lehrkraft überlassen, sondern gemeinsam die Unterrichtsqualität in den Blick nehmen. Und ich möchte gerade im Moment auch noch etwas sagen aus meiner eigenen Erfahrung. Ich war viele Jahre lang Schulleiterin einer großen Schule und wir hatten ganz selbstverständlich sogenannte Schülerpaten, externe Personal, Männer und Frauen mit in die Schule geholt, die Lehrkräfte unterstützt haben. Aber im Prinzip geht es tatsächlich um Unterrichtsqualität in den Lernbereichen Mathematik und es geht um Unterrichtsqualität in den Lernbereichen Deutsch. Und dazu braucht es Fortbildungsinitiativen, Fortbildungsmaßnahmen, wo tatsächlich mit den Lehrkräften gemeinsam überlegt wird, was macht denn einen guten Mathematikunterricht zum Beispiel
aus? Da sind Sie ja auch Expertin, weil Sie nach Ihrer aktiven Zeit als Grundschulleiterin oder Schulleiterin, wie Sie sich gerade auch nochmal vorgestellt haben, jetzt auch aktiv in der Fortbildung sind. Was wird da den Lehrkräften vermittelt? Beziehungsweise was bekommen Sie da zurück? Also nach welchem Stiefel wird da Unterricht gefahren und wo sagen Sie, oh, so geht es gar nicht mehr, das ist nicht mehr zeitgemäß, da gibt es ganz andere Modelle, die besser funktionieren.
Also ich stelle jetzt zum Beispiel fest, dass, ich kann jetzt nur für Bayern sprechen, dass in Bayern ein reichhaltiger Gebrauch davon gemacht wird von Online-Veranstaltungen, die ich halte. Das heißt, es sind 60-minütige Veranstaltungen, Fortbildungsveranstaltungen oder Präsenzveranstaltungen, wo Lehrkräfte kommen und wo in den Mittelpunkt der Fortbildung zum Beispiel gestellt wird, was ist guter Mathematikunterricht? Und ich würde ein paar Kriterien sagen. Es geht vor allen Dingen darum, dass die Lehrkraft in der Lage ist, aufgrund ihrer Diagnostik der Kinder, was bringen Kinder mit, Aufgabenstellungen so zu gestalten, dass sie reichhaltig sind und Kinder auf unterschiedlichen Niveaus daran arbeiten können. Bei einer Aufgabe 7+8 gibt es ein einziges Ergebnis und entweder man weiß es oder man weiß es nicht. Aber zum Beispiel bei einer Aufgabenstellung, und ich sag mal nur ein Beispiel aus dem Anfangsunterricht, wenn Kinder 7 Plättchen vor sich sehen und die Lehrkraft sagt, du sollst diese Plättchen zerlegen in 2 oder 3 Teilmengen. Welche Möglichkeiten hast du? Wie machst du es? Wie macht es dein Partner? Oder kannst du diese Menge auch in 3 oder mehr Teile zerlegen? Oder was wäre, wenn es nicht 7 Plättchen wären, sondern es wären 8 oder 9 Plättchen? Das ist eine ganz andere Art von Impulsgebung der Lehrkraft. Und das ist es, was wir in den Mittelpunkt stellen, was wir aber auch in den Mittelpunkt stellen.
Und ist es auch so ein bisschen, wenn ich an dem Beispiel noch mal dranbleiben darf, Frau Klenk?
Einen guten Mathematikunterricht. Ja. Nur wirklich sehr wenige Materialien, die aber das mathematische Denken vom Material in den Kopf transportieren können. Es braucht sicherlich wenig vorbereitete Arbeitsblätter oder Übungshefte. Es braucht keine spaßbegleitenden Materialien aus dem Internet, sondern es braucht Dinge, die man seit Jahrzehnten kennt. Wendeplättchen, Zehnerstreifen, Hunderterfeld und eine Aufgabenstellung, an der die Lehrkraft erkennen kann, auf welchem Niveau arbeitet das Kind und wo die Lehrkraft auch passgenau mit dem Kind und mit den Eltern darüber reden kann, was braucht das Kind als nächstes und vor allen Dingen, was kann das Kind schon? Ich glaube tatsächlich, in Zusammenarbeit mit Eltern melden wir leider Eltern immer noch viel zu häufig zurück, das kann ihr Kind nicht. Mhm. Wir müssen viel mehr
also zu defizitorientiert.
Was kann ihr Kind? Mhm. Was ist der nächste Schritt seiner Entwicklung? Wie können wir zusammen Elternhaus und Schule das Kind unterstützen? Und da finde ich eine hervorragende Möglichkeit, die Lernentwicklungsgespräche, die es in Bayern gibt und von denen schon viele Schulen Gebrauch machen. Ich halte aber auch für ganz, ganz wesentlich tatsächlich Leistungsrückmeldungen in Form von Gesprächen oder in Form von Berichten vor allen Dingen mit den Kindern Eltern. Und ich halte tatsächlich Ziffernoten, die nur sagen, du bist sehr gut oder du bist sehr schlecht oder du bist mittelmäßig, für kontraproduktiv.
Frau Klenk, ich muss mal ganz kurz.
Es braucht wenige Materialien. Sie haben alles bereits hier und
Frau Klenk, können Sie mich hören? Ich würde gerne mal einen Punkt setzen, weil jetzt schon sehr viele Aspekte genannt worden sind. Die Diagnostik fand ich ganz interessant. Da hatte Herr Köller eben auch noch mal drauf angesprochen, wie wichtig die eben sei, wie man die halt umsetzen kann. Das würde ich jetzt hier gerade mal so stehen lassen, um einer weiteren Person die Möglichkeit zu geben, sich in die Runde hier einzubringen. Eine Frau Unruhe, ehemalige Lehrerin aus Berlin, hat sie sich hier vorgestellt unter der 00800-4464-4464. Frau Unruhe, Ihre Meinung zum Thema. Wollen Sie sich vielleicht der Frau Klenk direkt anschließen?
Also bei der Dame hätte ich gerne Matheunterricht gehabt.
Okay.
Ja, also mein Punkt war, dass ich es grundfalsch finde, die künstlerischen Fächer zu kürzen zugunsten einer Stunde Deutsch mehr. Ich war Deutschlehrerin und weiß, dass eine Stunde Deutschunterricht mir gar nichts bringt. Ich halte den
Kommt aber eigentlich immer auf den Unterricht an. Darüber haben wir eben auch gesprochen.
Ja, die Qualität des Unterrichts ist eine Sache, aber die Anzahl der Stunden ist eine andere. Ja. Mein Punkt ist ein anderer. Ich finde, dass Sprachbildung Aufgabe aller Fächer sein sollte. Das passiert ja auch implizit, aber das kann man durch schulische Curricula auch explizit machen. Man kann in Kunst lesen lassen, schreiben lassen. Man kann Spracherweiterung betreiben, ebenso wie in Musik, ebenso wie im Werkunterricht. Ich halte es für wichtig, dass Lehrkräfte sich dessen bewusst sind, dass sie mit jedem Wort, was sie sagen, Sprachbildung betreiben. Mhm. Und das kann man wirklich in die Curricula aufnehmen, dass man schwerpunktmäßig die Adjektiverweiterung macht, in diesem Jahr Kunst, Musik macht, Verben, was weiß ich was, aufnimmt, sodass alle Fächer beteiligt sind und das Kind dadurch, dass es am Fachsprache lernt, die Sprache auch viel besser internalisiert, als wenn es den 100. Beispielsatz in Deutsch, im Deutschunterricht bekommt.
Mhm. Wollen wir vielleicht mal, Frau Streichert-Lüfow, für die Länder oder auch für ihr eigenes Bundesland sprechen lassen, inwieweit das schon passiert, was Sie sich da gerade wünschen, Frau Unruhe, beziehungsweise Frau Streichert-Lüfow, wenn Sie antworten mögen?
Ja, tatsächlich. Also erstmal herzlichen Dank, weil der Ansatz ist ein ganz, ganz wichtiges Element, um mit Kindern umzugehen. Und dieser sprachsensible Unterricht spiegelt sich auch in unseren Fortbildungen wider. Wir haben im Übrigen zur Umsetzung des Gutachtens der Ständigen Wissenschaftlichen Kommission tatsächlich auch eine Fortbildungsoffensive für unsere Grundschullehrkräfte gemacht, die auf kollegialem Lernen beruht, auf gemeinsamer Wahrnehmung von Fortbildungsangeboten, eben weil wir glauben, dass Schul- und Unterrichtsentwicklung im Vordergrund stehen müssen, um die Qualität zu erhöhen. Und das, was die Zuhörerin gerade gesagt hat in ihrem Beitrag, das spiegelt sich beispielsweise auch in der frühkindlichen Bildung wieder. Das ist das, was wir unter alltagsintegrierter Sprachförderung verstehen, eben auf Sprachsituationen auch zu schauen und zu überlegen, wie kann man die dort auch so gestalten, dass Kinder dort mitgenommen werden. Beispielsweise auch, dass man eben Kinder nicht nur frontal beschallt, sondern ihnen selbst auch die Möglichkeit gibt, Wege des Austausches zu ermöglichen. Klar setzt das natürlich voraus, dass Kinder auch eine Grundkompetenz in der deutschen Sprache haben. Aber meine Erfahrung ist, dass in den frühen Jahren, ob in der Kita oder in der Grundschule, Kinder, die neu nach Deutschland kommen, auch sehr schnell in der Lage sind, die deutsche Sprache zu lernen, wenn man ihnen die Möglichkeit gibt, sich auch mit ihren Mitschülerinnen und Mitschülern auszutauschen, soziale Formen des Lernens auch zu finden. Und da passen dann diese beiden Elemente auch sehr gut zusammen, dass eben Sprachbildung, Sprachförderung eine Aufgabe ist, die auch in jedem Unterricht reflektiert sein muss, um eben zu überlegen, wie gehe ich denn mit meiner Sprache um? Wie spreche ich Kinder zum Beispiel im Unterricht an? Oder habe ich gegebenenfalls, und das ist ein Element, das ich gerne noch nennen würde, weil es heute noch nicht genannt wurde, auch Fragen der Mitbestimmung von Kindern in der Grundschule zu thematisieren, ihnen eben auch durch rechtliche Regelungen eine Sprache zu geben, nämlich indem sie auch aufgefordert werden, in der Gruppe ihre Probleme gemeinsam zu lösen, beispielsweise in einem
oder
Klassenrat.
Oder sich vielleicht für mehr Kunstunterricht auszusprechen, wenn sie dafür
auch
die Hand heben.
Das finde ich einen sehr interessanten Ansatz.
Ja, Frage ist nur, ob das dann in der KMK in der nächsten Sitzung auch ankommt. Das ist natürlich dann immer ein bisschen Wunschdenken. Wir laufen aufs Ende der Sendung zu, aber ich möchte vielleicht der Runde hier nochmal die Gelegenheit geben, auf die Hörerin zu reagieren. Ist da noch jemand, der mit Frau Unruhe kurz in Austausch kommen möchte oder was ergänzen möchte?
Also vielleicht noch mal zu den fächerübergreifenden Aspekten, oder dass es Aufgabe jeder Lehrkraft ist. Das stimmt natürlich. Und Hamburg macht das ja auch vor. Hamburg hat ja eingeführt, dass in der Grundschule mehrmals in der Woche zu festen Zeiten die Glocken läuten. Und dann muss in allen Fächern müssen Übungen zur Leseflüssigkeit durchgeführt werden. Das heißt jetzt natürlich aber auch für jedes Fach.
Wie muss ich mir das praktisch vorstellen, Herr Köller? Die Glocken läuten? Das habe ich jetzt nicht so verstanden.
Ja, die Schulglocke läutet und dann ist klar, bis auf Sportunterricht in allen Fächern werden dann Leseübungen gemacht. Lautes Vorlesen, gemeinsames Lesen, einfach um die Leseflüssigkeit zu fördern.
Also man lässt alles stehen und liegen und dann wird gelesen?
Ganz genau, ganz genau. Und das wird in allen Fächern gemacht, wie gesagt, nur nicht im Sportunterricht. Und das führt natürlich schon zu Diskussionen. Der Hamburger Senator hat es durchgesetzt, was am Ende dazu geführt hat, viel Gegenwind und so weiter, aber er hat es durchgesetzt. Aber natürlich wird in der Zeit fachliches Lernen auch den jeweiligen Lehrkräften weggenommen. Das muss man dann eben auch akzeptieren. Und vielleicht noch ein Punkt. Gerade wenn das trennscharfe Diagnostik geht, ich kann nicht von der Kunstlehrkraft verlangen, dass sie wirklich die Leseprobleme der Kinder diagnostiziert und darauf Fördern ansetzt. Also ich finde es auch schon wichtig, natürlich Sprache als Aufgabe aller Fächer zu sehen. Aber das Fach Deutsch wird ja nicht umsonst als eigenes Fach unterrichtet, nämlich auch zum Aufbau der Bildungssprache, weil man dort eben auch dann professionelle Kompetenzen braucht, die in den anderen Fächern so nicht gegeben sind, um wirklich die Bildungssprache in Wort und Schrift aufzubauen. Also man wird nicht alles kompensieren können über die Lehrkräfte, die nicht im Fach Deutsch ausgebildet sind.
Das lasse ich jetzt einfach mal so stehen. Das ist auf jeden Fall nochmal so ein Hinweis. Wir kommen zum Ende unserer Sendung. Vielen Dank, Frau Unruh, erstmal für diesen Punkt, den Sie in die Diskussion noch eingebracht haben. Und wir haben hier drüber gesprochen, was sich gerade in Grundschulen nach dem PISA-Schock tut. Also wo werden Lehrpläne eingekürzt? Wie werden sie verändert? Wie muss sich der Unterricht vielleicht auch weiterentwickeln? Und wo passiert das gerade auch alles schon? Haben wir ja eben dieses interessante Beispiel aus Hamburg auch noch gehört. Ich danke meinen Gästen, der KMK Präsidentin Christine Streichert-Kliffaut, Olaf Köller, Bildungsforscher aus Kiel und unabhängiger Berater der KMK, Gabriele Klenk vom Grundschulverband, Claudia Koch vom Bundeselternrat. Vielen Dank, dass Sie hier Zeit gefunden haben für diese Sendung an diesem Samstag, mitdiskutiert haben, Ihre Erfahrung, Expertise, Meinungen eingebracht haben und auch natürlich danke an alle Hörerinnen und Hörer, die angerufen haben und sich per Mails beteiligt haben. Am Mikrofon war Regina Brinkmann und ich wünsche Ihnen jetzt noch einen richtig schönen Radionachmittag.